Eventuell habe ich im Alter von 10 Jahren zu viel Fernsehen geguckt, weil ich relativ viele Werbeslogan und Jingles noch auswendig kann und ich kann euch Lieder von Frosty, Kellogg's Frosty singen und verschiedene Slogan-Aussagen von den 90ern. Aber wer weiß denn, von welcher Werbung es, glaub, der Slogan gekommen ist? Vertrauen ist der Anfang von allem. Die Deutsche Bank, genau. Wer hat's gewusst? Also 4 Leute. Da wir in einer Kirche sind und meistens irgendjemand bei egal welcher Frage immer Jesus sagt, ist zwar jetzt nicht gekommen, aber habe ich erwartet, irgendjemand sagt immer Jesus, aber Jesus hätte das vielleicht auch sagen können, dass Vertrauen Anfang von allem ist. Aber es ist tatsächlich die Deutsche Bank, die damit vor 23 Jahren Werbung gemacht hat. Momentan benutzt sie den Slogan weniger, weil ich glaube, dass es einige Kunden gibt, die nicht mehr den größten Vertrauen in ihre Bank haben und eventuell auch das Vertrauen in die Deutsche Bank oder generell in die Banken verloren haben über die letzten 23 Jahre. Aber warum erzähle ich euch von Banken? Thema ist doch was ganz anderes. Thema ist Gott und Israel. Aber Vertrauen ist was sehr Interessantes, weil es fällt uns relativ einfach, einem Feuerwehrmann zu vertrauen, einem Sanitäter zu vertrauen, einem Pilot zu vertrauen oder einem Arzt zu vertrauen. Das hat ja auch der Marco letzte Woche gesagt. Das sind so die Leute, die man ganz einfach vertrauen könnte. Und für die meisten von uns fällt es uns auch noch leichter, jemandem zu vertrauen, mit dem wir verwandt sind. Also Ehepartner, Eltern, generell irgendjemand in der Familie, bei denen fällt es uns schon relativ leicht, Vertrauen zu haben. Doch wenn es zu Banken oder Versicherungen kommt, Kirche oder auch Gott, ist das Vertrauen manchmal ein bisschen schwierig. Und man denkt, eigentlich haben mich diese 4 Sachen immer so ein bisschen enttäuscht. Banken, Gott, Kirche, alles das Gleiche. Doch, bei der Geschichte von Gott und Israel, die wir uns gleich mal anschauen, wollen wir uns das mal genauer unter die Lupe nehmen. Hat Gott im Alten Testament sein Volk enttäuscht oder hat er Vertrauen ausgenutzt oder was ist da passiert? Ich denke, es ist immer wichtig, das ganze Alte Testament im Gesamten anzuschauen. Man sollte mal das ganze Alte Testament in einem Stück durchlesen, weil dann fällt einiges auf, weil man liest selber nur Abschnitte und dann vereinzelte Abschnitte. Und ich denke, man sollte mal einen guten, groben Überblick machen. Ich habe das Alte Testament, glaube ich, 3 oder 4 Mal einfach durchgelesen und finde das faszinierend. Und tatsächlich bringt es mir auch manchmal Tränen in den Augen. Aber ein bisschen später werde ich erzählen, warum es mir Tränen in die Augen bringt. Fast Tränen in die Augen. Fast. Deshalb kommt jetzt eine kurze Zusammenfassung des Alten Testamentes, also eine kurze Zusammenfassung von Israel. Wenn ich über die Geschichte Israel spreche, dann fangen wir nicht bei Jakob an. Also ich habe hier 2 Helfer. Um das euch ein bisschen zu verbildlichen. Wenn wir nämlich von der Geschichte Israel reden, wollen wir nicht bei Jakob anfangen. Jakob wird später Israel genannt, sondern wir wollen wo ganz anders anfangen, nämlich bei seinem Großvater Abraham. Und wir kennen ja alle das Lied. Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. So viele Kinder hatte er gar nicht, aber wir kommen gleich darauf zurück. Abraham und Gott haben ziemlich viel miteinander gesprochen. Und Gott kannte Abraham sehr gut Und wir wollen mal ganz kurz in die Bibel schauen, nämlich in den 1. Moses Kapitel 12. Und das sprach Gott.
Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und will dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
Da ist ein Versprechen, das Gott Abraham ausspricht. Und zwar wiederholt er das, die folgenden Kapitel wiederholt er das paar Mal und fügt auch noch hinzu später: Ich will dich so zahlreich machen wie Sterne am Himmel. Das hat Gott zu Abraham gesagt. Und dann, Abraham macht zwar ein paar Fehler, aber er muss relativ lang warten, bis irgendwas passiert. Nämlich, er muss erst über 90 werden, bis er einen Sohn bekommt. Und dieser Sohn heißt Isaak. Jetzt denkt ihr, Abraham hatte viele Kinder hatte Abraham. Stimmt jetzt nicht so ganz, er hatte ein Kind und das heißt Isaak. Ismael, stimmt, Ismael, aber Ismael, darauf, ja, es geht jetzt um. Stimmt, er hatte zwei Söhne. Und er hat relativ wenig gesehen von dem, was Gott ihm versprochen hat. Also Gott hat ihm versprochen, du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie Himmel, Sterne am Himmel. Und dann bekommt er im sehr hohen Alter einen Sohn, der Isaak. Isaak dann heiratete Rebekka. Und Gott wiederholt seine Versprechen an Isaak, die er Abraham genannt hat, mit den Worten:
Ich will deine Nachkommen mehren und die Sterne am Himmel. Ich will deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden.
Er wiederholt das gleiche Versprechen, was er Abraham ausgesprochen hat, an Isaak. Und dann bekommt Isaak zwei Söhne, Jakob und Esau. Das sind der Jakob, weil es um den Jakob geht. Der Jakob ist ein Betrüger. Er betrügt nämlich sowohl seinen Vater als auch seinen Bruder. Und dann flieht er vor seinem Bruder Esau, damit er nicht getötet wird, weil Esau stinksauer ist und will seinen Bruder töten. Im Ausland findet dann Jakob eine Frau und dann betrügt ihn sein Schwiegervater, weil er für die Frauen arbeiten möchte, die er heiraten möchte. Also wird der Betrüger betrogen und nach dem Ganzen fängt er an, Kinder zu zeugen. Und er zeugt 12 Jungs und mindestens ein Mädchen. Und Jakob wird reicher und reicher und kehrt irgendwann zurück zu seinem Bruder, der ihn natürlich immer noch umbringen möchte. Und auf der Strecke nach Hause ringt Jakob mit Gott und lässt nicht locker, bis Gott ihn segnet. Also er begegnet auf halber Strecke Gott und die fangen an zu kämpfen. Jakobs Hüftgelenk wird dabei ein bisschen verrenkt, das so, dass er humpelt, doch er bekommt den Segen Gottes. Und das lesen wir in 1. Mose 32.
Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen.
Genau. Ab jetzt heißt Jakob Israel und er kehrt dann zurück und er versöhnt sich mit seinem Bruder Esau. Und dann leben dort die zwei Familien in Kanaan für immer glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch weiter. Oder das Ganze passiert noch, während Jakob lebt. Also der Vater Jakob bekommt es noch mit, wie seine zwei Söhne sich versöhnen. Und auf dem Sterbebett spricht Jakob noch ein Segen. Da spricht er eine Verheißung aus über die 12 Stämme und sagt, dass das Zepter nicht von Juda weichen wird. Und dann kennt ihr auch die Geschichte, nämlich von den 12 Söhnen, nämlich da ist Josef der Lieblingssohn. Josef ist der Lieblingssohn und der wird von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten, wo er über die Jahre sich hocharbeitet an die Spitze. Und überall bricht Hungersnot aus. Und dann kommt irgendwann seine Brüder und wollen Essen kaufen in Ägypten und wissen ja nicht, dass der Bruder da ist und kauft dann am Ende Lebensmittel von seinem Bruder. Und um das zusammenzufassen, der Bruder zeigt dann irgendwann, dass der Bruder ist, und dann zieht irgendwann die ganze Familie von Kanaan nach Ägypten, weil es dort ja noch zu essen gibt. Überall sonst gibt es noch Hungernot. Genau, ziehen alle nach Ägypten und die werden immer größer und größer und größer und vermehren sich und irgendwann mögen das die Ägypter nicht und fangen die an zu unterdrücken und töten die Babys der Israeliten, damit die Israeliten aufhören, sich so weiter zu vermehren. Und dann kommt die Geschichte von Moses, die wir vor ein paar Monaten in der Station gelesen haben. Und da spricht Gott zu Moses, im 2. Moses 3, 16 und 17.
Aber da spricht doch Moses zu den Ältesten.
Okay, was steht da?
Der Herr, darum geh hin und versammle die Ältesten. Entschuldigung. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und hat gesagt, ich habe euch eure angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in das Land, da du Milch und Honig fließt.
Also da spricht Gott zu Moses und bezieht sich auf die drei Väter, damit auch alle wissen, das ist der Gott Israels. Und so kommt Moses mit Aaron und befreien das Volk aus Ägypten und Gott erneuert seinen Bund. Das lesen wir dann in 2. Moses Kapitel 19 bis 20, wo dann auch die 10 Gebote kommen. Und er erneuert den Bund durch Moses und durch die 10 Gebote und das ganze Volk schwört die ewige Treue zu Gott. Dann führt Gott sie in die Wüste, wo sie 40 Jahre in Zelte verbringen, bevor sie dann ins verheißene Land einziehen können. Während der Zeit in der Wüste sehen sie Gottes Wunder täglich durch Manna, durch eine Feuersäule und durch ganz viele Wunder. Dann, bevor sie nach Kanaan anziehen wollen, stirbt Moses und Josua übernimmt die Führung. Und Gott spricht zu Josua folgende Sache:
Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen.
So, und dann ziehen die ein ins gelobte Land und nehmen das fast komplett ein. Und nachdem Josua stirbt, setzt Gott Richter ein. Nach den Richtern, was wir im Buch Richter lesen können, kommen die Propheten. Und nach den Propheten kommt auch schon der erste König, nämlich Saul. Und nach Saul kommt David und dann kommt Salomo. Und Gott spricht immer wieder durch die Richter und die Propheten und den Königen zum Volk und wiederholt seine Versprechen, die er gemacht hat, und erneuert unter König David auch seinen Bund. Das lesen wir im 2. Samuel.
Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Er soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenbluten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Und wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich von dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen ständig sein in Ewigkeit vor dir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen.
Und dann, wie gesagt, nach David kommt König Salomo. Und nach König Salomo zerbricht das Königreich Israel in zwei Teile. In das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Und nach über 20 Königen, die sowohl, also 20 Könige im Nordreich und 20 Könige im Südreich, die so fast alle schlecht waren, landen beide nach und nach in Gefangenschaft. Und auch dort in der Gefangenschaft tauchen immer wieder Propheten auf, die das Volk erinnern an Gottes Verheißungen. Wie zum Beispiel ein Vers, den wir alle kennen und lieben, der steht in Jeremia 29, Vers 12.
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
Mit dem Nordreich ist es dann zu Ende. Die Israeliten kehren nicht mehr ins Nordreich zurück, aber wir lesen im Buch Nehemia, dass Vereinzelter ins Südreich zurückkehren können und dann bauen sie wieder die Stadtmauer Jerusalems auf. Und das sind jetzt ungefähr 2000 Jahre zusammengefasst, nämlich das Alte Testament. Vielen Dank, ihr könnt, oder haltet, nee, legt es hier. Das sind 2000 Jahre zusammengefasst, wie Gott von Abraham bis das Südreich zurückkehrt, was er gemacht hat. Wenn wir uns das so anschauen, das ist jetzt wirklich so grob zusammengefasst, wenn wir das jetzt uns anschauen, wie ist Gott, ist die Frage. Wie ist Gott oder kann man Gott vertrauen? Welche Aspekte von Gottes Charakter fallen so, wenn man es so erzählt, dadurch? Das ist jetzt eine tatsächliche Frage der Menschenkenntnis, wie kann das auch beantworten? Wie ist Gott? Oder kann man Gott vertrauen? Oder generell, welche Aspekte von Gottes Charakter leuchten so dadurch?
Er ist treu.
Er ist treu.
Bitte? Geduldig.
Geduldig.
Er steht zu seinem Versprechen.
Er steht zu seinem Versprechen.
Wie sagte er, fordert Menschen, also sein Volk und einzelnen Personen auf, ihm zu vertrauen, dort wo sie das tun, dann schenkt er ihnen Gutes.
Wo sie es nicht tun, müssen sie die Konsequenzen tragen.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Also ich habe auch bewusst ein paar Sachen rausgelassen, wie gesagt, 4 Stunden zusammengefasst. Ich habe die Konsequenzen rausgelassen, also wie gesagt, hätte man, wenn man ins Detail gegangen und geschaut, warum hat sich das Nordreich geteilt, Gott hat auch was anderes gesagt, ich bin ja nicht so ganz auf die Konsequenzen drauf eingegangen, oder als die Frau neben der Couch spricht. Das ist meine Mutter, wer das nicht weiß. Meine Mutter hat gehört. Ihr könnt gleich nochmal, was mich nämlich ziemlich unheimlich ist, dass er sein Volk nicht wie Marionetten behandelt. Also er sagt was, aber es ist immer noch, da ist immer noch ein freier Wille und die können immer noch das tun, was sie möchten. Aber Gott bindet sich aber auch gleichzeitig an seine Versprechen. Also er sagt, ich habe das Abraham versprochen und ich habe das Moses versprochen und Isaak versprochen. Und er wiederholt immer seine Widersprechen und er bindet sich daran und läuft dem Volk Israel gefühlt immer ein bisschen hinterher, weil immer wieder wenden die sich ab, aber Gott gibt das Volk nicht auf. Und er schickt immer wieder neue Richter und Propheten und Könige und dann wieder Propheten, um zu sagen, ich habe euch nicht aufgegeben, ich habe einen versprochen, ich habe was versprochen und daran binde ich mich. Und den Charaktereigenzug, den ich mir vorhin überlegt habe, ist, Gott ist hartnäckig, weil er einfach nicht aufgibt. Er hat das ausgesprochen und bleibt hartnäckig und treu. Und das finde ich ein sehr, hartnäckig hört sich mal so ein bisschen negativ an. Aber ich finde das eine erstaunliche Eigenschaft, die ich in Gott sehe, dass er bei Gott nicht aufgibt. Und er in seinem Volk immer hinterherläuft. Und deshalb, weil ich ja vorhin gesagt habe, das Alte Testament bringt mich manchmal fast zum Neuen, weil ich halt das sehe. Ich sehe einen Gott, der im Volk hinterherläuft und sich immer wieder zeigt, auch täglich in der Wüste durch Manna. und die wenden sich trotzdem irgendwie ab und er hört nicht auf, diesem Volk nachzulaufen. Und wenn man das Alte Testament im Gesamten sieht, denke ich immer, wenn es jemand gibt, der vertrauenswürdig ist, dann ein Gott, der sein Volk nicht aufgibt und immer wieder hinterherläuft.